Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz und herzlich willkommen unseren Gästen. Das sind Studentinnen und Studenten. Ich habe hier nur Studenten stehen, aber das sieht mir doch sehr gemischt aus. Also herzlich willkommen. Sie kommen von der Akon Hochschule für Humanwissenschaften und nehmen an einem Modul teil oder lernen ein Modul Medien- und Krisenkommunikation im Bachelorstudiengang. Und zwar zur internationalen Notfall- und Katastrophenhilfe. Herzlich willkommen und herzlich willkommen auch Personen, die sich wahrscheinlich engagieren in der Stiftung Unionshilfswerk in Berlin, die heute auch bei uns zu Gast sind. Das Kabinett hat heute, herzlich willkommen. Das Kabinett hat heute nicht getagt, deshalb gibt es keine Ankündigung von der Bundesregierung. Ich habe unter den Kollegen vorher schon mal ein bisschen herumgefragt. Das Thema, was mir am meisten zugerufen wurde, ist das Thema USA und die neue Trump-Administration. Und wer möchte damit beginnen? Bitte schön, Herr Berndt.
US-Präsident Trump hat ja bereits angekündigt, dass er gemeinsam mit US-Konzernen massiv im Bereich KI investieren möchte. Von über 100.000 Arbeitsplätzen ist die Rede. Wie ist die Bundesregierung in diesem Bereich aufgestellt? Was tut sie, um da mithalten zu können?
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben ja in diesen Tagen eine wirklich große Vielzahl von Meldungen aus den USA über die ersten Schritte des neuen Präsidenten. Der Kanzler hat sich ja in verschiedenen Formaten auch dazu geäußert, dass wir weiterhin in allen Bereichen auch sehr eng mit unserem wichtigen Partner USA zusammenarbeiten wollen. Und das gilt für alle Ankündigungen, die jetzt gemacht werden. Wir schauen uns das sehr genau an. Wir setzen darauf, dass Europa selber gut aufgestellt ist als ein großer Wirtschaftsraum und großer Binnenmarkt. Und natürlich wollen wir auch, was führende Technologien angeht, wie KI weiterhin auf Weltebene da mitgestalten und wettbewerbsfähig mit dabei sein. Was diese konkrete Ankündigung angeht, werden wir jetzt nicht unmittelbar reagieren, sondern für uns reiht sich das ein in unsere gesamte Politik, was KI angeht, die ja sehr stark auch auf EU-Ebene stattfindet. Also wir schauen uns das sehr genau an, was die USA da machen und überlegen, wie wir damit umgehen.
Nun hatte ja Trump auch gekündigt, dass er Bidens KI-Richtlinien außer Kraft setzen will, in denen es auch um ethische Fragen geht, um die Frage, wie KI sich kontrollieren lässt. Ist das eine gefährliche Entwicklung?
Es gibt ja für die EU eine KI-Gesetzgebung, die verabschiedet worden ist, der KI-Act. Das ist eine Gesetzgebung, hinter der wir stehen und die wir auch für richtig halten. Grundsätzlich ist ja die Regulierung in diesem Bereich sehr stark, findet ja sehr stark im Rahmen der EU statt und wird auch von der Bundesregierung unterstützt.
Ich kann ja vielleicht auch kurz die Perspektive des Digitalministeriums ergänzen. Wir haben uns ja auch in der Vergangenheit zu KI-Fragen auf europäischer Ebene geäußert und Europa muss hier seine Hausaufgaben machen. Wir brauchen weniger Regulierung und ein innovationsfreundliches Mindset, wenn es um disruptive Technologien wie KI geht. Da geht es auch um Fragen der Verfügbarkeit von Hochrisikokapital oder auch um Wettbewerbsrecht, das die Entwicklung großer Unternehmen ermöglicht. Wir brauchen auch eine bessere Datenverfügbarkeit, denn KI-Innovationen werden nur dort entstehen, wo Daten frei verfügbar sind. Und ein Markenzeichen von Deutschland und Europa kann auf dem Gebiet ja die vertrauenswürdige KI sein, bei der die Daten von Bürgern und Unternehmen besonders sicher sind. Diese Verlässlichkeit zeichnet unseren Standort aus und trägt auch dazu bei, dass wir international wettbewerbsfähig sind.
Gibt es weitere Fragen zu KI, zu dem KI-Komplex? Herr Angerer hatte auch eine Frage zu dem Trump.
Genau. Es wurde ja schon angekündigt, von der Trump-Administration aus der WHO, aus dem Pariser Klimaabkommen auszutreten. Wie bewerten Sie den Rückzug aus diesen multilateralen Projekten und sieht die Bundesregierung noch eine Chance, da auf die Trump-Administration einzuwirken?
Ja, also grundsätzlich kann man sagen, dass die Bundesregierung, der Bundeskanzler diese Schritte bedauern. Wir setzen auf internationale Organisationen und auf eine internationale regelbasierte Ordnung. Wir nehmen das jetzt zunächst mal zur Kenntnis, dass der US-Präsident am Montag dieses Dekret unterzeichnet hat, mit dem er den Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen anordnet und ankündigt. Wir, aus unserer Sicht ist der Klimawandel ein enormes globales Problem, auf das die Weltgemeinschaft insgesamt eine Antwort finden müssen. Aus unserer Sicht ist das Pariser Klimaabkommen unverzichtbar und wir werden auch weiterhin darauf setzen. Es ist im Interesse unserer Staaten und alle anderen großen CO2-Emittenten halten auch an diesem Abkommen fest. Also wir werden auf dem Kurs, den wir für richtig halten, weitergehen und werden natürlich auch mit den USA im Gespräch bleiben, um besser zu verstehen, was sind die Motive, was genau haben sie vor. Aber grundsätzlich ist für uns ganz klar, wir halten an diesen Abkommen fest. Das gilt auch für die Mitgliedschaft in der WHO, die wir für eine wichtige zentrale Organisation halten, um weltweiten Bedrohungen der Gesundheit, wir erinnern uns ja zuletzt an die Pandemie, auch entgegenzutreten und weltweit die Gesundheit zu schützen. Der internationale Weg ist der, den wir auch in der Zukunft für richtig halten.
Vielleicht kann ich ergänzen, man kann vielleicht aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen, aber aus dem Klimawandel selbst kann man nicht aussteigen, der ist da. Deshalb arbeiten wir auch als Bundesregierung weiterhin im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens dafür, dass die Welt in Richtung eines 1,5-Grad-Zieles kommt. Dazu hat sich ja die Außenministerin gestern geäußert und hat sich die Beauftragte für internationale Klimapolitik der Bundesregierung, Jennifer Morgan, gestern geäußert. Beide haben ihr Bedauern zum Ausdruck gebracht und gleichzeitig noch einmal die Chancen der grünen Transformation hervorgehoben. Und die Investition in Klimaschutz ist mittlerweile ja auch ein wirtschaftlicher Vorteil, denn laut Internationaler Energieagentur werden weltweit mittlerweile fast doppelt so viel Gelder in erneuerbare und saubere Technologien investiert als in fossile. Und das ist ein Trend, der sich auch nicht ändern wird. Und das zeigt, die globale Energiewende hat deutlich an Fahrt aufgenommen, ist im vollen Gange. Und gleichzeitig, das muss man leider auch sagen, sind die Folgen der Klimakrise so präsent wie nie, auch in den USA. Das sehen wir ja gerade zur Zeit. Und keiner kann sich diesen Realitäten entziehen. Und auf dieser Grundlage arbeiten wir weiter im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens, aber werden natürlich auch weiterhin mit den USA daran arbeiten, die Klimakrise einzuhegen.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Gut. Dazu sehe ich keine weiteren Fragen direkt. Dann habe ich Herrn Delfs mit einem anderen USA-Thema.
Ja, auch eine Frage an Herrn Fischer. Und zwar nochmal im Nachgang zu diesem Leak des deutschen Botschafters in den USA, des Berichtes. Was hat das jetzt eigentlich, wird das Auswärtige Amt dem nochmal nachgehen, wo genau dieses Leak lag? Gibt es da irgendwelche internen Ermittlungen oder lässt man die Sache jetzt erstmal auf sich beruhen? Ich meine, der ganze Vorgang hat ja in den USA selbst doch für ein bisschen Verstimmung gesorgt, offenbar.
Naja, also ich habe mich ja dazu am Montag, war es ja, glaube ich, bereits umfassend geäußert. Ich meine, es ist richtig, da ist ein Drahtbericht, ein sogenannter Dekor durchgestochen worden, der eingestuft war als Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch. Eine Weitergabe von solch eingestuften Informationen ist nicht erlaubt und kann für die betroffenen Personen disziplinar und gegebenenfalls auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Ich glaube, man hat an der Art und Weise, wie das durchgestochen worden ist, durchaus gesehen, dass es da eine professionelle Handschrift gab. Das ist, glaube ich, nicht einfach so passiert. Und vor diesem Hintergrund haben wir natürlich eine interne Untersuchung aufgenommen. Und dazu gehört auch, dass Kolleginnen und Kollegen, die diesen Dekor erhalten haben, auch dienstliche Erklärungen abgeben werden oder teilweise auch schon getan haben, dass sie diesen Dekor nicht nach außen gegeben haben. Und das ist, glaube ich, der Weg, wie wir vorgehen. Und wir stehen dazu auch im Gespräch mit den anderen Ministerien und dem Kanzleramt, die diesen Drahtbericht erhalten haben.
Nachfrage.
Herr Fischer, können Sie ganz kurz erläutern, was genau diese dienstliche Erklärung beinhaltet? Also was ist das Besondere daran?
Naja, wenn man die dienstliche Erklärung abgibt, bestätigt man diesen Bericht nicht weitergegeben zu haben. Und wenn sich herausstellt, dass jemand dagegen verstoßen haben sollte, sind die Konsequenzen, die dienstrechtlichen Konsequenzen bei einer fehlerhaften oder, sagen wir mal, lügenhaften Abgabe einer dienstlichen Erklärung können dann dramatisch sein für den Betroffenen oder die Betroffene.
Kollegin, auch dazu, zu dem Thema? Mhm. Wollen Sie rechts oder links? Nee, nicht von hinten, das ist, ja. Ich wollte nur verhindern, dass Sie dem Mikrofon den Hals umdrehen. Das vertrage ich nämlich nicht.
Genau, können Sie diese Konsequenzen dramatischer Art, die das haben kann, noch präzisieren?
Das würde dann vom Einzelfall abhängen, aber wie gesagt, ich glaube, es kann durchaus weitreichend sein.
Gibt es dazu weitere Fragen, Herr Angerer?
Können Sie irgendwie klassifizieren, wie groß die Personengruppe ist und diese dienstlichen Erklärungen, die Sie jetzt einfordern, können Sie es nur innerhalb des Auswärtigen Amtes oder auch zum Beispiel im Kanzleramt machen? Oder ist dafür dann wieder das Kanzleramt selbst zuständig?
Ich werde die Zahl der potenziell Betroffenen hier nicht eingrenzen. Zu dem zweiten Teil Ihrer Frage kann ich sagen, dass wir nur dienstliche Erklärungen für den Dienstbereich des Auswärtigen Amts einfordern können. Für die anderen betroffenen Ministerien wären die jeweiligen Ministerien selber zuständig.
Möchten Sie noch mal nachfragen?
Ja. Noch eine Nachfrage dann an Frau Hoffmann. Gibt es denn dann im Kanzleramt auch ein ähnliches Vorgehen?
Nicht, dass ich wüsste. Also Sie meinen jetzt, ob es generell ein solches Verfahren gibt oder in Bezug auf diesen Fall?
Ob es in Bezug auf diesen Fall jetzt auch Nachfragen bei allen Personen innerhalb des Kanzleramts gibt, die Zugang zu diesem Bericht haben.
Dazu liegen mir keine Informationen vor.
So. Gibt es zu diesem Komplex noch Fragen? Zu diesem Komplex? Achso, nee, ich wollte jetzt nochmal, ob wir über diesen Drahtbericht und seinen Folgen. Das ist nicht der Fall. So, dann Herr. So, bitte.
Herr Fischer, als eine der letzten Amtshandlungen hatte Joe Biden Kuba von der Liste der staatlichen Sponsoren des Terrorismus genommen. Wiederum eine der ersten Amtshandlungen von Trump war, Kuba wieder auf diese Liste zu setzen. Als ich hier im September nachgefragt hatte, hat Ihr Kollege Wagner erklärt, dass sich Deutschland für die Streichung Kubas von dieser Liste einsetzt. Da würde mich nur interessieren, bleibt Deutschland bei dieser Haltung und wird sich auch gegenüber der Trump-Administration für diese dann wieder erneute Streichung einsetzen?
Ja, unserer Haltung hat sich nichts geändert. Wir haben uns in den vergangenen Jahren gemeinsam mit unseren EU-Partnern dafür eingesetzt, dass Kuba von der US-Liste der sogenannten Terrorunterstützer gestrichen wird. Das war, das haben Sie zu Recht darauf hingewiesen, ich glaube zuletzt im September hier ein Thema. Das war dann in den letzten Tagen der Biden-Administration auch gelungen, dass dies jetzt wieder zurückgenommen worden ist, bedauern wir. Und wie gesagt, unsere Haltung hat sich nichts geändert in dieser Frage.
So, Nachfrage?
Ja, die Biden-Administration hat das ja auch damit begründet, dass dafür keinerlei Hinweise oder Belege gäbe. Da würde mich interessieren, wie bewertet denn die Bundesregierung, also das Auswärtige Amt, grundsätzlich diese Listung Kubas auf dieser Liste, die auch mit massiven Einschränkungen in internationalen Finanztransaktionen einherkommt und massive Auswirkungen auch auf das Wohlergehen der Zivilbevölkerung in Kuba hat.
Ja, wenn wir uns dafür einsetzen, lieber Herr Warwick, dass wir, dass Kuba von dieser Liste heruntergenommen wird, dann sehen wir wahrscheinlich auch keinen Anhaltspunkt dafür. Und wir waren Und es war ein gutes Signal aus der Trump-Administration, dass man dort nach einer langen Prüfung offensichtlich auch keine Anhaltspunkte mehr gesehen hat, dass das jetzt zurückgenommen worden ist und Kuba wieder auf der Liste der US-Liste der Terrorunterstützer gelandet ist durch die neue Administration, ist bedauerlich.
Gibt zu Kuba sehe ich keine Fragen mehr. Frau Jeckels, auch noch zu USA. Bitte schön.
Frau Baerbock schrieb zur Amtseinführung Trumps, man werde auf der Basis gemeinsamer Werte zusammenarbeiten. Jetzt ist nicht nur so, dass zum Beispiel Trump toleriert hat, dass bei seiner Amtseinführung ein wichtiger Berater den Hitlergruß gezeigt hat, auch das geopolitische, was die geopolitischen Forderungen und Wünsche Trumps angeht, ist man ja eigentlich nicht auf einer Linie. Welche Werte teilt man denn eigentlich ganz genau mit der Trump-Administration?
Na, ich glaube, es ging darum, dass wir auf Grundlage unserer Werte und unserer Interessen mit der amerikanischen Administration zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist etwas, was, wenn Sie sich zum Beispiel die Senatsanhörung von Marco Rubio angehört haben, da ist schon deutlich geworden, dass es in wichtigen außenpolitischen Feldern eben auch Übereinstimmung gibt. Ne? Also zum einen haben wir ja den Einsatz der Trump-Administration gemeinsam mit der Biden-Administration für den Waffenstillstand in Gaza gesehen und die Geiselfreilassung. Da haben wir sozusagen in dieselbe Richtung gedrückt und gedrängt. Und es ist gut, dass diese Vereinbarung endlich über die Ziellinie gekommen ist und endlich die Waffen in Gaza schweigen. Gleichzeitig sieht man in der neuen US-Administration die Herausforderungen durch China, die sich entstehen. Wir sehen diese auch. Dann gibt es den Punkt der Sicherheitsverantwortung für Europa, wo wir aus Eigeninteresse daran interessiert sind, unsere Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit auf eigene europäische Füße zu stellen. Und dann hat Marco Rubio ja auch das Ziel eines Friedens durch Stärke in der Ukraine erklärt, was durchaus auch in die Richtung geht, die Europäische Union im Umgang mit diesem Konflikt anstrebt.
Naja, also jetzt gerade in Bezug auf Nahost gibt es auch schon erste Entscheidungen von Trump in Bezug auf Israel, zum Beispiel die Aufhebung der Sanktionen gegen israelische Siedler, die Wiederherstellung von Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof, die Aufhebung von Beschränkungen für Waffenverkäufer in Israel. Kann man insofern wirklich sagen, dass es da gemeinsame Interessen gibt?
Naja, also es gibt Themen, bei denen haben wir gleichgerichtete Interessen. Und es wird natürlich auch weiterhin Meinungsunterschiede mit der neuen US-Administration geben. Aber wir haben uns lange auf diese Trump-Administration vorbereitet, kennen die Felder, in denen wir hoffen, zusammenarbeiten zu können. Dürfen nicht vergessen, die USA sind unser wichtigster Verbündeter außerhalb Europas. Aber wie gesagt, es gibt Bereiche, und über einige haben wir hier ja schon gesprochen, in denen wir auch unterschiedlicher Meinung sind. Wir haben hier die Klimafragen angesprochen, wir haben hier den Austritt aus der WHO angesprochen. Wir haben sicherlich eine andere Sicht auf die Aufhebung der Sanktionen für Siedler für radikale jüdische Siedler im Westjordanland. Die Europäische Union wird an ihren Sanktionen festhalten. Wir haben möglicherweise eine andere Auffassung von der Bedeutung der Vereinten Nationen und der regelbasierten internationalen Ordnung. Aber wie unter engen Partnern üblich werden wir darüber reden und schauen, wo wir eine Interessenkongruenz finden, eine Interessenschnittmenge und auf der Grundlage vorangehen. Und ich meine, die Außenministerin hat ja auch mehrfach betont, dass wenn andere sagen, my country first, dann antworten wir mit Europe United. Und ich glaube, wenn Sie wollen, lässt sich die Art der Außenpolitik, die wir gegenüber den USA betreiben wollen, als strategisch geprägt von europäischem Selbstbewusstsein und pragmatisch beschreiben.
Ich hätte noch eine.
Ich weiß, dass die Westjordanland-Frage, gibt es jetzt noch mal, ich will jetzt hier nicht nur sozusagen so Monologe, gibt es zu den USA noch Fragen jetzt hier zu dieser Außenpolitik, Werte? Dann schließen Sie mal diese, bitte. Ja.
Ich habe vielleicht noch einen kurzen Punkt. Ich habe, glaube ich, vorhin einmal Biden und Trump-Administration verwechselt, weil ich würde bitten, das im Protokoll entsprechend anzupassen. Danke.
Meine Frage, glaube ich, in einem Atemzug genannt, oder?
Ja, es war eine vorangegangene Frage.
Ach so, die Kollegen gut, meine Frage bezieht sich auch noch auf die USA konkret und nicht Westjordanland.
Ah, okay. Dann Herr Delfs nochmal zu USA, weil dann gehe ich jetzt wieder in Wechsel. So, ja.
Ich hätte eine Frage an Frau Einhorn, also Wirtschaftsministerium. Und zwar, wie intern gibt es ja in den USA das Datum 1. April, wo man sich im Grunde genommen auf eine Linie in Handelsfragen und mit diesen Strafzöllen verständigen will. Und wie kann man sich jetzt eigentlich auf deutscher Seite oder europäischer Seite vorstellen, wie das laufen wird? Also am 23. haben wir eben die Wahl und dann müsste das ja sehr schnell gehen danach, dass man dann auch eine deutsche und vor allem auch europäische Linie sich verständigt. Also gibt es da irgendwelche, können Sie uns erklären, wie das eigentlich gehen soll? Da ist das ja ein sehr großer Zeitdruck, dann das 1. April.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich kann jetzt keine internen Daten der USA kommentieren, insofern darauf jetzt auch nicht direkt Bezug nehmen. Aber klar ist erstmal grundsätzlich, dass wir nach allem, was jetzt auch schon gesagt wurde, natürlich daran interessiert sind, gute Handelsbeziehungen weiterhin zu erhalten, diese Handelsbeziehungen weiterhin auszubauen. Und Handelskonflikte, Zölle schaden letztlich beiden Seiten. Und so insofern geht es hier darum, diese Zollspiralen eventuell auf jeden Fall zu vermeiden. Die Wahlkampfankündigungen Trumps, was die möglichen Zölle auf EU-Güter angeht, haben wir daher auch mit Sorge wahrgenommen und werben weiterhin eben für offene Märkte und für Lösungen der wahrgenommenen Probleme, die es ja geben kann, durchaus ohne Zölle eben darauf zu erheben, sondern andere Lösungen zu finden, auch in Handelsfragen. Wichtig ist, dass wir als EU mit einer Stimme sprechen. Das ist ja auch das, was Sie eben angesprochen haben, schon gesagt haben, dass die Handelspolitik ja bei der EU liegt und dass wir ruhig agieren. Eine enge Abstimmung zwischen der Europäischen Kommission und den EU-Mitgliedstaaten ist in allen Phasen notwendig. Und das ist auch das, was wir auch in Vorbereitung auf die Wahl schon seit Monaten gemeinsam betreiben. Wir sind hier im vertrauensvollen und engen Austausch mit der Kommission und mit den anderen Mitgliedstaaten. Die Kommission hat sich auch gemeinsam mit den Mitgliedstaaten vorbereitet auf alle möglichen Szenarien. Man kann sich ja auch nach der ersten Trump-Administration auch ungefähr vorstellen, was passieren könnte. Auch damals hat die EU ja schlagkräftig reagiert. Insofern sind wir vorbereitet, die EU ist vorbereitet. Und zentral ist aber, dass möglichst dieses Datum, wie Sie es nennen, nicht eintritt und man zu anderen Lösungen kommt.
Vielleicht kann ich das noch ergänzen, weil Ihre Frage zielte ja auch auf die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung in Zeiten einer Bundestagswahl. Und da will ich nur noch mal unterstreichen, dass wir ja eine Bundesregierung haben und auch zu jedem Zeitpunkt immer eine geschäftsführende Bundesregierung haben werden und insofern auch immer handlungsfähig sind. Sie wissen, dass der Bundeskanzler gerade heute in Paris ist zum Austausch mit dem französischen Präsidenten Macron, wo es natürlich auch um all diese außenpolitischen und handelspolitischen Fragen gehen wird. Die Ankündigung der US-Regierung ist ja jetzt auch schon seit längerem bekannt. Es gibt also auch in Brüssel, das hat ja Frau Einhorn auch alles ausgeführt, Vorbereitungen und wir sind da im Austausch. Und da ist also nicht zu befürchten, dass es in irgendeiner Form ein Vakuum oder eine Zeit geben könnte, in der man nicht reaktions- oder handlungsfähig wäre.
So, jetzt die Nachfrage.
Genau. Frau Mann, dann nochmal zur Nachfrage. Das heißt, diese Maßnahmen, auf die sich die Kommission schon intern verständigt hat, die sind sozusagen schon von dieser jetzt noch amtierenden Bundesregierung schon abgesegnet worden und würden dann auch entsprechend nach der Bundestagswahl weiterhin gelten.
Oder? Wir sind da mit der Kommission im Austausch. Mhm. Ich würde das jetzt nicht so festlegen wollen, wie Sie das mit der Frage insinuiert haben, sondern wir sind da im Austausch.
Wir sind beim Thema USA und Handelspolitik. Herr Jessen hat sich gemeldet und Herr Krämer.
Ja, das lässt meine andere Wortmeldung zu den USA unberührt. Trump ist aus dem Abkommen für eine globale Mindestbesteuerung großer Unternehmen ausgestiegen. Das war für den Bundeskanzler immer ein wichtiges Projekt.
Wir sind jetzt bei der Handelspolitik.
So ist es.
Nicht bei der Steuerpolitik. Ja, ich möchte nur bei dem Thema Handelspolitik bleiben.
Okay, schön. Ich dachte, Besteuerung von Großunternehmen habe auch etwas damit zu tun, aber dann stelle ich das hin.
Also dann Herr Krämer erstmal bitte.
Mein anderes Thema war auch Mindeststeuer für gleich, aber zum Handel eine Nachfrage.
Das steht nicht auf der Stirn.
An Frau Einhorn noch eine Frage. Ihre Ausführungen habe ich jetzt, weil es bei mir so zwischen den Zeilen angekommen, dass die Bundesregierung sich nicht für Gegenzölle dann einsetzt, wenn Trump von sich aus den ersten Schritt macht und Zölle gegen die EU erhebt. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, da fühle ich mich jetzt sehr stark interpretiert. Also ich habe nur gesagt, dass wir, dass natürlich unser Ziel ist, Zölle zu vermeiden. Das ist ja gar kein Geheimnis, das ist ja keine neue Position. Und dass wir uns dafür einsetzen, mögliche Probleme, Konflikte, die gesehen werden, natürlich ohne Zölle zu lösen, nämlich im gegenseitigen Austausch mit unserem wichtigsten Handelspartner USA. Und nichtsdestotrotz sind wir natürlich, wie die Kommission, wie die anderen Mitgliedstaaten, seit langem schon in der Vorbereitung, uns auf alles Mögliche eben vorzubereiten, mögliche Szenarien durchzugehen. Und wenn es dann soweit sein sollte, dass gehandelt werden muss, dann wird die EU auch bereit sein und handeln können.
Können Sie sagen, ob es seit Montag schon Kontakte gab und vielleicht noch mal kurz umschreiben, was Sie mit anderen Lösungen meinen?
Eine andere Lösung heißt einfach, dass man im Gespräch ist und dass man gemeinsam Lösungen für wahrgenommene Probleme, meinetwegen auch in Handelsfragen, findet, die halt nicht Zollerhöhungen sind. Weil Zölle beiden Seiten des Atlantiks letztlich schaden werden, weil das für die Wirtschaft kein Booster ist, sondern ja eine Abschwächung der Wirtschaftsleistung letztendlich bedeutet. Insofern gibt es da andere Möglichkeiten, einen Austausch, der stattfinden muss. Und dann können auch andere Lösungen gefunden werden.
Gab es schon Kontakte?
Ja, wir haben ja einen ständigen Kontakt zu amerikanischen Partnern. Wir, die anderen Häuser, der Bundeskanzler, die Bundesregierung, die EU-Kommission. Selbstverständlich.
Gut. Zölle? Gibt es noch weitere Fragen zu Zöllen? Nein, dann ist Herr Jessen mit der Mindestbesteuerung dran. Und dann Herr Krämer mit der Nachfrage zur Mindestbesteuerung.
Falls nötig.
Ja.
Falls nötig.
Ja, wir, das, genau, ich baue auf eine befriedigende Antwort.
Also Trump ist ausgestiegen aus der Mindestbesteuerung, der globalen Mindestbesteuerung für Großkonzerne. Das war für den Bundeskanzler seit 2021 immer ein wichtiges Projekt. Setzt sich die Bundesregierung dafür ein, dass es jetzt die Einführung einer Mindeststeuer dann auf europäischer oder nationaler Ebene verpflichtend geben soll?
Ja, also wie Sie sagen, wir haben das natürlich zur Kenntnis genommen, was Trump dort angekündigt hat. Und wie Sie sagen, ist das ein wichtiges Anliegen, die globale Mindeststeuer des Bundeskanzlers und der Bundesregierung. Und somit stehen wir auch zu den OECD-Vereinbarungen, die eben maßgeblicher auch auf Betreiben der Bundesregierung zustande gekommen sind. Also das vielleicht, soweit wir stehen, zu den Vereinbarungen, die getroffen wurden. Es ist ja so, dass die USA angekündigt haben, da auszusteigen und die insofern natürlich erstmal für sich weiter Bestand haben. Auch die Europäische Kommission hat ja gestern betont, dass sie jetzt zunächst einmal in einen Dialog gehen will mit den USA, dass es darum geht, dass wir jetzt grundsätzlich besser verstehen, was die USA wollen. Und wir beginnen jetzt dort einzusteigen und uns auszutauschen und hoffen, dass wir da uns doch im Verständnis auch noch einmal wieder annähern können. Aber wir werden auf jeden Fall an diesem Konzept festhalten und das versuchen auch weiterhin möglichst breit zu verankern.
Bedeutet aber das Projekt, ich meine, der Wille der USA, jedenfalls Trump, ist erkennbar, er will da raus. Bedeutet es, dass es dann doch nicht, dass jedenfalls jetzt nicht das Projekt gibt, das dann eben auf zumindest EU-Ebene umzusetzen als Konsequenzregelung?
Also das ist ja auf OECD-Ebene vereinbart worden und dort würde ich das jetzt zunächst auch mal weiterhin sehen.
Herr Krämer dazu?
Macht ein Steuerabkommen ohne das wichtigste und größte volkswirtschaftliche Land der Welt Sinn?
Also natürlich ist es für uns nicht wünschenswert, dass die USA sich verabschieden aus diesem Abkommen. Die US-Regierung hat ja jetzt zunächst mal einen Prüfprozess zu internationalen Projekten und Prozessen gestartet. Und wir werten das jetzt noch nicht grundsätzlich als eine generelle Absage, sondern wollen da ins Gespräch kommen, um zu sehen, ob man da nicht vielleicht doch irgendwie sich annähern und zueinander finden kann.
Es gibt ja noch eine zweite Säule von dem Abkommen. Die Mindeststeuer ist ja eigentlich der leichtere Teil davon, der auch schon weiter fortgeschritten ist. Der kompliziertere Teil ist ja die Umverteilung von Besteuerungsrechten von ganz großen, vor allem digitalen Unternehmen zwischen Industrie- und Schwellenländern. Ist diese Säule damit jetzt aus Ihrer Sicht erst recht nicht einlösbar, also quasi tot, wenn die erste Säule schon nicht richtig funktioniert mit den USA?
Da müsste ich vielleicht ein Fachressort um Unterstützung bitten, ja.
Vielleicht, ich schließe mich den Worten selbstverständlich an. Eben bereits gesagt, die Bundesregierung hat sich gemeinsam mit der internationalen Staatengemeinschaft intensiv gegen Steuerdumping und unfairen Wettbewerb, Steuerwettbewerb spezifischer eingesetzt. Mit der Reform der internationalen Unternehmensbesteuerung war es gelungen, einen großen globalen koordinierten Schritt hin zu einer angemessenen Besteuerung multinationaler Unternehmen der Welt zu gehen. Wir nehmen als BMF zunächst einmal zur Kenntnis, dass die US-Administration sich an frühere Zusagen und Verpflichtungen der Vorgängeradministration nicht mehr gebunden fühlt. Die Distanzierung des US-Präsidenten von Verhandlungspositionen der beiden Regierungen zur Zwei-Säulen-Lösung dient offenbar der Schaffung eines umfassenden Prüfungs- und Verhandlungsspielraums für die neue US-Regierung. Etwaige Auswirkungen, ob auf die erste oder zweite Säule, bleiben nun abzuwarten. Vielleicht noch zur Ergänzung. Der OECD-Generalsekretär hat bereits angekündigt, die Arbeiten mit den USA und allen beteiligten Staaten fortzusetzen, um eine internationale Zusammenarbeit zu unterstützen, die Rechtsklarheit fördert, Doppelbesteuerung vermeidet und die Besteuerungsgrundlagen schützt. Das heißt, ich würde jetzt an der Stelle keine Ausdifferenzierung vornehmen zu den einzelnen Säulen.
Wollen Sie trotzdem nochmal nachfragen?
Oder? Okay.
Gut. Gibt es noch andere Fragen zur Besteuerung und globalen Besteuerung? Dann hat Frau Jeckels nochmal USA. Herr Jessen, ist das eine USA-Frage, diese Meldung? Gut, dann machen wir Frau Jeckels und Herr Jessen nochmal. So.
Herr Fischer und Frau Hoffmann, ich hatte es ja gerade eben schon angesprochen. Wie beurteilen Sie denn den Hitlergruß von Elon Musk, der nicht nur eine extreme Provokation ist, sondern auch ein Symbol dafür, in welche Richtung ideologisch diese Regierung geht oder wo sie sich offenbar auch selbst sehen, gerade in Anbetracht dessen, dass ja aufgrund der Tesla-Fabrik in Brandenburg, an denen sowohl Investitionen als auch Arbeitsplätze hängen, eine gewisse Abhängigkeit besteht?
Ja, also ich würde mich grundsätzlich zu der Geste, auf die Sie da anspielen oder die Sie ansprechen, jetzt nicht einordnend äußern wollen, aber was ja klar ist, ist, dass es in Deutschland grundsätzlich was das Zeigen bestimmter Symbole oder Gesten oder auch Parolen aus der Zeit des Nationalsozialismus angeht, eine klare Rechtslage gibt. Aber das, wie gesagt, das will ich jetzt nicht ausdrücklich auf diese Geste bezogen wissen, weil das möchte ich jetzt hier nicht interpretieren oder einordnen.
Warum äußert man sich denn nicht zu diesen sehr klar antisemitischen Gesten der eigenen Freunde?
Ich glaube, der Bundeskanzler ist ja gestern dazu auch in Davos gefragt worden und hat sich dazu auch eingelassen. Und das muss ich hier eigentlich nicht weiter ausführen. Der Bundeskanzler hat ja wiederholt auch sich kritisch eingelassen zu der Unterstützung von Elon Musk zu in Teilen rechtsextremistischen Partei in Deutschland. Und er sieht die Unterstützung von Elon Musk für rechtsextreme Kräfte in Europa generell sehr kritisch.
Dann Herr Jessen.
Genau der gleiche Komplex. Frage ans Justizministerium. Wäre das oder ist das Zeigen des, ich nenne es jetzt mal Musk-Grußes, in Deutschland zulässig oder wäre strafbar nach § 86a Strafgesetzbuch, Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger oder terroristischer Organisationen.
Ja, Herr Jessen, da muss ich Sie leider enttäuschen. Sie wissen das ja, dass wir hier keine strafrechtliche Bewertung von Einzelfällen vornehmen.
Das bedeutet, wenn, sagen wir, Anhänger einer Partei, die in einer rechtsradikalen Tradition stehen, vor einem Automobilwerk in Grünheide den Maskgruß ausführen und sagen, das war ja sozusagen nur eine Anerkennung des Inhabers dieser Fabrik, die müssen sich nicht darauf gefasst machen, dass dann diese Bewegung, die ja in der Erscheinungsform des Hitlergrußes mündet, das wäre nicht strafbewehrt, Sie müssten nicht mit Verfolgung rechnen?
Also wir nehmen nicht nur keine strafrechtliche Bewertung von Einzelfällen vor, sondern erst recht keine Bewertung von hypothetischen Szenarien. Und den Fall, den Sie jetzt geschildert haben, das scheint mir ein nicht realer Fall zu sein.
So, können wir das Thema USA verlassen? Das sieht mir so aus. Herr Fischer hatte schon das Westjordanland angesprochen und Frau Jeckels hat dazu eine Frage.
Ja, sehr wenige Tage nach dem Waffenstillstand sehen wir, dass das israelische Militär eine Operation im Westjordanland macht. Auch die Siedlergewalt dort ist in den letzten Tagen nochmal eskaliert. Wie beurteilen Sie die Lage?
Das ist ja eine sehr weitgehende Frage. Also wir sind erstmal natürlich erleichtert, das habe ich ja auch schon zum Ausdruck gebracht, über die ersten Tage der Abmachung des Waffenstillstands und des Geiseldeals, dass sowohl Waffenruhe, Freilassung der Geiseln als auch Lieferung von humanitären Materialien und humanitärer Hilfe in den Gazastreifen gut zu funktionieren scheint. Die ersten Geiseln sind freigekommen und wir werden uns jetzt auch da weiter dafür einsetzen, dass weitere Geiseln, darunter auch deutsche Staatsangehörige, freikommen. Außerdem haben wir natürlich auch den massiven Anstieg des Zugangs der humanitären Unterstützung gesehen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind seit Sonntag schon über 2000 Lkw-Ladungen in den Gazastreifen eingefahren. Das ist wahrscheinlich so notwendige Fluten von Gaza mit humanitärer Hilfe, für das wir uns schon sehr lange eingesetzt haben. Aber Sie haben recht, während es aus Gaza derzeit positive Signale gibt, sind wir sehr besorgt über die Lage im Westjordanland. Es findet dort scheinbar eine größer angelegte israelische Operation namens Iron Wall in Jenin statt, bei der es zahlreiche Opfer und Verletzte gegeben hat. Und das ist zutiefst bedauerlich, gerade nachdem zuletzt dort auch die palästinensischen Sicherheitskräfte aktiv waren, um Sicherheitsbedrohungen in Jenin zu bekämpfen. Und es ist ja gemäß des Oslo-Abkommens in erster Linie Aufgabe der Sicherheitskräfte der palästinensischen Autonomiebehörde, in A-Gebieten des Westjordanlands für Sicherheit zu sorgen. Und das Eingreifen der israelischen Truppen untergräbt dort die Legitimität der palästinensischen Sicherheitskräfte. Israel ist Besatzungsmacht im Westjordanland und damit zur Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung berechtigt und verpflichtet. Dies muss jedoch im Einklang mit dem Völkerrecht erfolgen und wir rufen in dieser akuten Phase alle zur Zurückhaltung auf, weil ja auch nicht ausgeschlossen werden kann, dass es Wechselwirkungen zwischen den Operationen im Westjordanland und dem Gazastreifen gibt. Und wir sind, das wissen Sie, auch besorgt über den weiteren Anstieg von Siedlergewalt sowie von Aussagen israelischer Kabinettsmitglieder, die das gewalttätige Vorgehen der Siedler als Teil des Kampfs gegen den Terror bezeichnen und auf diese Art und Weise legitimieren. Solche Gewalt und ihre Legitimierung ist durch nichts zu rechtfertigen, verstößt gegen Menschenrechte und beschädigt die Aussichten auf die Lösung des Nahostkonflikts. Und wir werden auch auf europäischer Ebene diese Siedlergewalt weiter im Blick behalten und verfolgen.
Haben Sie denn den Eindruck, dass die Amtseinführung Trumps und das, was er bisher schon umgesetzt hat bzw. angekündigt hat, im direkten Zusammenhang steht mit der Siedlergewalt, die sich jetzt weiter eskaliert, weil diese Leute sich natürlich bestätigt sehen bzw. die US-Unterstützung im Rücken haben?
Ich würde jetzt nicht spekulieren darüber, was diese jüngste Welle der Siedlergewalt ausgelöst hat. Fakt ist, es gibt sie und die israelischen Sicherheitskräfte sind aufgerufen, dagegen vorzugehen.
Jetzt bleiben wir im Nahen Osten bei Herrn Ayash, der eine Frage zu Syrien hat. Vielleicht nehmen Sie das Mikrofon, dann sind Sie gut zu hören.
Wirtschaftssanktionen gegen Syrien war damals wegen der Assad, ja, hat Syrien ausgeplündert hat. Meine Frage, wann wird die Bundesregierung diese Wirtschaftsblockade gegen Syrien?
Herr Ayash, es handelt sich dabei um europäische Sanktionen, die gegen das Assad-Regime verhängt worden sind. Das heißt, sie können auch nur auf europäischer Ebene aufgehoben werden. Wir arbeiten daran mit einigen unserer Partner und am Montag, also es gibt dazu Diskussionen im Rahmen der EU, wie man jetzt weiter vorgeht, welche Sanktionen aufgehoben werden können, welche zum Beispiel bestehen bleiben. Also ich glaube, es wäre jetzt nicht sinnvoll, die Sanktionen gegen Herrn Assad, der ja ein brutaler Diktator und Mörder gewesen ist oder weiterhin ist, aufzuheben und auch nicht gegen seine engsten Gefolgsleute. Aber bei den Wirtschaftssanktionen sind wir im Gespräch mit unseren EU-Partnern und ich bin sicher, dass das ein wichtiges Thema für den am Montag bevorstehenden EU-Außenministerinnen- und Außenministerrat sein wird.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen, dann wechseln wir das Thema und Herr Warbeck hat das Wort.
Herr Fischer, Thema Georgien. Am 15. Januar 2025 hat Ihr Nachnamensvetter, der deutsche Botschafter in Georgien, Peter Fischer, die abgewählte Ex-Präsidentin Zurabishvili noch offiziell als aktuelle Präsidentin Georgiens bezeichnet. Auf der Länderseite des AA wird ebenfalls noch, Stand 22. Januar, wird sie als Präsidentin bezeichnet und der 28. November 2018 als angeblich letzte Wahl genannt. Die Präsidentschaftswahl am 14. Dezember 2024 wird völlig ignoriert. Da würde mich interessieren, könnten Sie uns vor diesem Hintergrund kurz erläutern, auf welchem verfassungsgemäßen und völkerrechtlichen Grundlagen die Bundesregierung nach wie vor die abgewählte Ex-Präsidentin als amtierend bezeichnet?
Ich glaube, das müsste ich Ihnen einfach nachreichen.
Dann noch eine Verständnisfrage, auch aufs Risiko, dass das auch nachgereicht wird. Auf eine aktuelle Anfrage des BSW, wer nach Kenntnis der Bundesregierung aktuell Präsident von Georgien ist, antwortete das Auswärtige Amt am 16.01. Ich zitiere ganz kurz. Am 29. Dezember 2024 zog Mikhail Kavelashvili, der von der Wahlversammlung am 14. Dezember gewählte Kandidat des georgischen Traums, in den Amtssitz des georgischen Präsidenten ein.
Vielleicht
würde mich interessieren, wieso antworten Sie dem BSW mit Verweis auf den aktuell gewählten Präsidenten, aber der deutsche Botschafter in Georgien und die Seite des AA noch auf die abgewählte Präsidentin als amtierende Präsidentin?
Also ich glaube, dann halten wir doch einfach mal verschiedene Dinge fest. Das Erste ist, Sie haben Ihre Antwort aus der parlamentarischen Anfrage. Das heißt, zu dem Thema müssen wir nichts nachreichen. Das Zweite ist, die Webseite des Auswärtigen Amts wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Das hat offensichtlich noch nicht stattgefunden, weil selbstverständlich würden dann dort ähnliche Dinge stehen, wie wir in der parlamentarischen Anfrage geantwortet haben.
Nochmal zu Georgien.
Ganz kurz, weil die Problematik bleibt ja bestehen. Am 15. Januar 2025 erklärt der deutsche Botschafter in Georgien die Ex-Präsidentin zur noch amtierenden Präsidentin und einen Tag später sagen sie dem BSW, sie erkennen de facto den neu gewählten Präsidenten an. Den Widerspruch, der wird sich auch Ihnen erschließen.
Und offensichtlich gibt es ja eine zeitliche Abfolge, aber im Übrigen, also sehen Sie es mir nach, ich kenne nicht jedes einzelne Statement unserer Auslandsvertretung. Wie gesagt, das, was in der Antwort der parlamentarischen Frage an den BSW steht, ist das, was leitend für das Auswärtige Amt ist.
So, ich glaube, die genaue zeitliche Abfolge interessiert hier sonst niemanden.
Schade.
Ja. Gibt es weitere Fragen? Ich habe Frau Jeckels jetzt noch mal, ich habe Sie noch mal mit Fragen. Gibt es noch andere Fragen? Herr Delfs.
Also, ich habe jetzt zur Ukraine was.
Ja, bitte.
Ja, okay, gut. Frau Hoffmann, der Bundeskanzler hat ja die Außenministerin im Streit um diese 3 Milliarden Euro der Lüge bezichtigt. Können Sie noch mal ganz kurz erläutern, worin seiner Ansicht nach genau die Lüge besteht? Also, wo hat die Außenministerin gelogen? Und vielleicht von Herrn Fischer kurz eine Reaktion drauf.
Also der Bundeskanzler hat sich ja selbst ausführlich mehrfach in letzter Zeit öffentlich dazu geäußert und das bedarf, glaube ich, auch keiner weiteren Ausführung. Aber er ist ganz grundsätzlich der Meinung, dass wenn es um die Finanzierung weiterer Militärhilfen für die Ukraine geht, dass da eben, wer das fordert, auch klar darlegen sollte, wo dieses Geld dann herkommen soll, weil er im Haushalt, das hat er ja auch gesagt, für 2025 bedeutende Lücken sieht. Ich will jetzt nicht die ganzen Zahlen wiederholen, die er genannt hat, aber das ist alles nachzulesen in dem, was er gesagt hat. Und dem habe ich jetzt auch sonst nichts weiter hinzuzufügen.
Nur mal nachgefragt, aber das ist doch keine Lüge dann, sondern dann kann man sagen, ja, müsste man einfach sagen, wo das Geld herkommen soll oder so. Also der Lügenvorwurf ist ja sehr hart eigentlich.
Dass der Bundeskanzler hat gesagt, was er gesagt hat und er hat auch gemeint, was er gesagt hat.
Die Außenministerin hat sich ja auch dazu geäußert und hat erklärt, dass sie in aller Ernsthaftigkeit sagt, dass die Zeiten so herausfordernd sind, dass Deutschland eine zu große Verantwortung trägt, als dass wir jetzt in den nächsten Wochen alle in Wahlkampfrhetorik verfallen sollten und erklärt, dass es eine essentielle Frage für das Vertrauen in Europa ist, ob wir fähig sind, im Interesse unserer aller Sicherheit, unserer europäischen Sicherheit zu handeln und dass wir unseren europäischen Nachbarländern das Wort gegeben haben, dass wir an der Seite der Ukraine stehen, solange diese Deutschland braucht und dass Deutschland auch an der Seite der europäischen Partner steht und deswegen ist es wichtig, dass wir gerade dann, wenn die Ukraine in einer schwierigen Situation ist, an allen Fronten unter Druck steht, Putin das Land mit Luftangriff auf Luftangriff überzieht, einen brutalen Kältekrieg führt, weiter unterstützen mit dem, was wir haben, was wir können. Da gibt's gemeinsam ausgearbeitete Vorschläge und wir setzen darauf, dass wir in diesem Rahmen eine gute Lösung innerhalb der Bundesregierung finden, um der Ukraine weitere Unterstützung zur Verfügung stellen zu können.
Herr Jessen dazu.
Frau Hoffmann, der Bundeskanzler hat bei seiner Anmahnung der Finanzierungsklärung ja auch gesagt, es müsse dafür gesorgt werden, dass das nicht am Ende finanziert würde von Rentnerinnen und Rentnern sinngemäß. Was hat ihn zu dieser Aussage veranlasst? Die Rentenansprüche, die existieren doch per Gesetz. Sie stehen in keiner Weise im Zusammenhang mit möglichen weiteren Zahlungen an die Ukraine.
Ich bleibe da bei dem, was ich eben gesagt habe. Der Bundeskanzler hat sich wirklich mehrfach in den vergangenen Tagen dazu im Detail eingelassen. Das bedarf jetzt hier an dieser Stelle keiner Interpretation durch mich. Das ist alles dort nachzulesen.
Aber vielleicht kann ich ergänzen. Also es wird natürlich nicht bei der Rente gekürzt. Die ist ohnehin gesetzlich gesichert und kann auch gar nicht gekürzt werden.
Ja, eben das meinte ich. Also warum, dann nochmal die Frage, und die sehe ich nicht beantwortet durch Äußerungen des Bundeskanzlers, warum hat er eine gefährliche Finanzierungslücke ins Gespräch gebracht, die nach Lage der Dinge, zumindest im Hinblick auf Rente, nicht besteht? Warum hat er das gemacht, Frau?
Er hat auf die Lücke im Haushalt verwiesen und die Notwendigkeit, wenn jetzt weitere Ausgaben für die Ukraine geplant werden, dort Finanzierungsvorschläge mitzuliefern. Und das hat er alles sehr genau auch ausgeführt.
Gibt es zu diesem Thema weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann hat Frau Jeckels nochmal das Wort. Ach, ich bin hier eine Etage zu weit vorne. Ja, jetzt habe ich es.
Erstmal an das Justizministerium. 7 Antifaschisten, denen in Ungarn die Strafe von 24 Jahren verschärfter Strafhaft für Körperverletzung gegen Rechtsextreme drohen wollen, erreichen, dass ihnen, wie bereits im Fall der Aktivistinnen aus Nürnberg, in Deutschland ein fairer Prozess gemacht wird. Sie haben sich deshalb freiwillig gestellt. Wie geht das Justizministerium damit um, beziehungsweise wer wäre eigentlich zuständig, um so eine Vereinbarung zu besprechen?
Also vielleicht nochmal zum Kontext. Der Generalbundesanwalt hat mehrere mutmaßliche Mitglieder einer kriminellen Vereinigung festnehmen lassen aufgrund eines Haftbefehls. Zu diesem konkreten Verfahren kann sich nur der Generalbundesanwalt äußern. Wir äußern uns jetzt hier nicht zu einzelnen strafrechtlichen Verfahren, vielleicht zur Rechtslage insgesamt. Also innerhalb der Europäischen Union erfolgt die justizielle Zusammenarbeit im Strafrecht mit anderen EU-Staaten auf Grundlage der Regeln über den europäischen Haftbefehl. Hier geht es jetzt gar nicht um den europäischen Haftbefehl, sondern ja um einen Haftbefehl des Generalbundesanwalts. Aber weil der Komplex natürlich in einem größeren Zusammenhang steht, in der Vergangenheit hat es in diesem Zusammenhang auch mal einen europäischen Haftbefehl von Ungarn gegeben. Und ich kann Ihnen jetzt allgemein sagen, wie sowas abläuft. Also wenn Ungarn einen europäischen Haftbefehl erwirkt und hier um Festnahme und dann Überstellung nach Ungarn ersucht, dann ist die Bundesregierung in dieses Verfahren nach den europäischen Regeln nicht eingebunden, sondern diese ganze Prüfung erfolgt durch die zuständige Generalstaatsanwaltschaft und dann abschließend durch ein Oberlandesgericht, das unabhängig entscheidet. Und das ist ein Prozess, der streng nach Recht und Gesetz abläuft. Da gibt es keine politischen Entscheidungsspielräume. Und generell gilt, alle Menschen haben in der Europäischen Union überall aufgrund der Europäischen Grundrechtecharta ein verbrieftes Grundrecht auf menschenwürdige Haftbedingungen und auf ein faires Strafverfahren. Und wenn, und das sage ich ganz allgemein und nicht bezogen auf den konkreten Fall, wenn es Anlass gibt zu der Annahme, dass diese europäischen Grundrechte in einem europäischen Mitgliedstaat in einem konkreten Strafverfahren nicht eingehalten werden, dann darf keine Überstellung erfolgen.
Jetzt haben Sie ja doch eine hypothetische Rechtsbewertung gemacht. Und noch ans Innenministerium, gibt es vom Innenministerium irgendein Statement zu diesem Schritt, der 7 Personen sich ausliefern zu lassen oder sich auszuliefern?
Nein, da gilt das, was der Kollege gerade gesagt hat, dass die Zuständigkeit beim Generalbundesanwalt liegt und Fragen auch dorthin gerichtet werden müssen.
Danke.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Dann habe ich Herrn Warwick nochmal.
Außenministerin Baerbock hatte vor dem Hintergrund der beschädigten Kommunikationskabel in der Ostsee auf hybride Gefahren durch eine russische Schattenflotte verwiesen. Verteidigungsminister Pistorius bezeichnete die Vorfälle explizit als Sabotage und erklärte, niemand glaubt, dass diese Kabel versehentlich durchtrennt werden. Und auch er verwies dann im weiteren Verlauf auf Russland. Jetzt sind internationale Untersuchungen der USA und der EU-Länder diese Woche zum Schluss gekommen, Russland sei nicht für die Zerstörung der Kabel verantwortlich, sondern dass nach detaillierter Prüfung sich ergeben hätte, das wären tatsächlich Unfälle gewesen. Die entsprechende Berichterstattung der Washington Post und Co. wird Ihnen sicher auch bekannt sein. Da würde mich interessieren, auf welcher faktischen Grundlage denn die Minister Pistorius und Baerbock ihre Beschuldigung gegenüber Russland formuliert hatten.
Lass mich vielleicht vorweg sagen, dass sich die Gefahrenlage durch hybride Bedrohungen immer mehr verstärkt. Es gibt Vorfälle wie Kabeldurchtrennungen, Pipeline-Beschädigungen, GPS-Störungen, entfernte Bojen in Grenzgebieten, unbekannte Drohnen über kritischer Infrastruktur, übrigens auch in Deutschland etc. pp. Und diese Vorfälle haben sich in den letzten Monaten vermehrt. Und das ist, glaube ich, eine besorgniserregende Entwicklung. Und vor diesem Hintergrund möchte ich noch einmal unterstreichen, unsere europäische Sicherheit wird nicht nur durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, sondern auch durch hybride Bedrohungen von Seiten böswilliger Akteure bedroht. Und der Schutz unserer gemeinsamen Sicherheit und unserer gemeinsamen kritischen Infrastruktur ist unabdingbar und zentral für unsere Gesellschaften. Wenn es um Pipelines geht oder Glasfaserkabel am Boden der Ostsee, sind es durchaus auch wirtschaftliche Lebensadern. Und die Außenministerin hat das ja einmal sehr auf den Punkt gebracht. Es fällt bei dieser Anreihung von Ereignissen schwer, an Zufälle zu glauben. Und lassen Sie mich einmal ergänzen. Ich komme ja von der Nordseeküste aus, so einem kleinen Dorf. Und da.
Ihr Name sagt es.
Was sagten Sie?
Ihr Nachname verrät es schon.
Ja, obwohl meine Eltern kommen nicht von dort, sind zugezogen. Sonst hieß ich wahrscheinlich irgendwie Hansson oder so. Aber Lassen wir das beiseite. Also bei uns gibt es ja durchaus das ein oder andere Schiff und die werfen auch mal Anker. Und wenn so ein Anker mehrere hundert Kilometer hinter einem Schiff hergezogen wird, dann lässt es darauf schließen, dass entweder die Besatzung extrem schlecht ausgebildet ist, besoffen ist oder das mit Vorsatz macht. Und Sie können sich jetzt eine der drei Varianten aussuchen.
Herr Stempfle noch?
Ich habe dem nur wenig hinzuzufügen, vielleicht noch einen Gedanken. Eines der Wesensmerkmale von hybriden Angriffen ist, dass man am Anfang nicht weiß, von wem sie ausgehen, sondern dass man das quasi erst nachträglich recherchiert. Deswegen kann man diese hybriden Angriffe aber nicht einfach so stehen lassen und dann muss man auf Anhaltspunkte zurückgreifen, die es gibt. Manchmal ist es klarer. Ich sage jetzt mal im Luftraum zum Beispiel, wenn dort nicht an Spielregeln sich gehalten wird, Ausschalten des Transponders zur Positionsbestimmung und ähnliche Dinge. Das lässt sich schneller nachweisen als andere Dinge. Grundsätzlich ist es für den Minister dann wichtig, nicht auszuschließen, dass es sich um hybride Attacken handeln kann, sondern dass man es eben auch, dass man geradezu verpflichtet ist, die auch in Erwägung zu ziehen und dann eben in Abstimmung mit Partnern recherchiert, was es im Einzelfall tatsächlich war.
So, jetzt gibt es weitere Fragen dazu. Dann bitte schön, Herr Anger. Ach, das tut mir leid, aber vielleicht lassen wir es jetzt trotzdem so. Sie haben ja heute schon ganz schön viel auch gefragt. Ich nehme Sie auch gerne wieder dran. So.
Die Bundeswehr ist ja in verschiedene Missionen in der Ostsee auch eingebunden. Gibt es denn inzwischen schon eine Zahl, inwie groß die Abdeckung durch die Bundeswehr, durch andere Partnernationen ist im Sinne der Überwachung der Ostsee? Und wie hat sich das verbessert im Vergleich zu der Zeit, als es zum Beispiel die Vorfälle um die Nord Stream Pipeline gibt? Gibt es irgendwie eine Zahl der Abdeckung, inwieweit sich das verbessert hat dort?
Nee, gibt's nicht, weil man das sozusagen ganz bewusst aus militärischen Sicherheitsgründen heraus nicht öffentlich macht.
Aber hat es sich verbessert in den letzten Jahren?
Herr Warwick.
Ja, noch eine generelle Verständnisfrage, was die Kommunikation angeht. Sie haben ja heute auch nochmal wieder betont, dass die Bundesregierung grundsätzlich nicht an Spekulationen beteiligt. Jetzt ist das im Falle der Ostsee-Datenkabel ja genau der Fall gewesen. Da hat man über einen Täter spekuliert, obwohl die jetzt darauf folgende Untersuchung darauf hindeutet, also alle westlichen Geheimdienste, ja inklusive, haben jetzt, wie gesagt, nach unseren Einschätzungen her, waren das Unfälle. Da würde mich nur interessieren,
darf ich kurz unterbrechen? Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Also insofern würde ich sehr vorsichtig sein damit, mit der Behauptung, es war kein hybrider Vorfall.
Aber die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen, ist auch mein Stichwort. Da würde mich interessieren, wieso beharrt man bei Nord Stream 2 so explizit darauf, sich nicht an Spekulationen zu beteiligen, betont immer wieder, man wartet erst die Untersuchung ab, wohin und aus welcher Motivationslage sozusagen folgt man dieser Regel bei Nord Stream, ist es aber nicht bei diesen Unterseekabeln gefolgt.
Ja, das ist ein Verfahren, Nord Stream ist ein Verfahren, das beim Generalbundesanwalt liegt, der hat die Ermittlungshoheit und auch die Kommunikationshoheit darüber. Das, was in der Ostsee passiert ist, ist Gegenstand internationaler, ist in diesem Fall, liegt es nicht beim Generalbundesanwalt und ist Gegenstand internationaler Ermittlungen. Und ich glaube, es ist gute und kluge Politik, wenn man eine Häufung solcher Vorfälle sieht, sich darauf vorzubereiten, wie man damit umgeht und gegebenenfalls auch Maßnahmen zu ergreifen. Und das tun wir. Und ich meine, es ist ja nicht das einzige Problem. Wir sehen ja zum Beispiel auch die russische Schattenflotte, die durch die Ostsee fährt, die sozusagen altersschwache Tanker hat, die jederzeit auseinanderbrechen können, die mit schlecht ausgebildeten Besatzungen fahren und einfach eine Gefahr für die Umwelt im Ostseeraum sind. Und ich glaube, da gibt's sehr viele Dinge, auf die wir uns einstellen müssen. Und dass wir das tun, ist ja nun auch gute Außen- und Sicherheitspolitik.
Ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, wieso Sie in dem letzteren Fall die Untersuchung nicht abgewartet haben. Sie können sich ja trotzdem darauf einstellen. Aber wieso offizielle Aussagen von Außenministerium, Verteidigungsministerium zu einer Causa, in der die Untersuchung noch läuft und alles darauf hindeutet, dass der von den besagten Ministern geäußerte Verdacht nicht zutrifft.
Naja, also bei der...
Das war jetzt die zweite Nachfrage, nur damit Sie das Gefühl haben, Sie kommen nicht so kurz.
Also ich glaube, es hat ja nie jemand bestritten, dass die Nord Stream Pipeline in die Luft gesprengt worden ist. Insofern geht es ja erstmal hier um die Faktenbeschreibung. Und dann geht es sozusagen um die Aufklärung. Und die liegt beim Generalbundesanwalt. Was Sie sagen ist, es geht um die Durchtrennung von Kabeln. Da, das haben wir in letzter Zeit häufiger gesehen, da müssen wir uns drauf einstellen. Und wenn Sie die Äußerungen der Ministerin zum Beispiel genau verfolgen, dann hat sie auch erklärt, es fällt mir mehr als schwer, da noch an Zufälle zu glauben. Und das lässt ja trotzdem verschiedene Möglichkeiten offen. Also es geht jetzt in diesen Fällen durchaus einfach um die Tatsachenbeschreibung. Das eine ist in die Luft gesprengt worden, da sind wir uns einig. Die Ermittlungen laufen, die strafrechtlichen Ermittlungen, weil im anderen sind wir noch bei der Schadensaufklärung, können aber bestimmte Dinge nicht ausschließen, müssen uns aber, weil die Dinge sich ja wiederholt haben, darauf einstellen mit einer sozusagen besseren Überwachung im Ostseeraum.
Gibt es noch Fragen zu diesem oder zu anderen Themen? Das sieht mir nicht so aus. Dann danke ich allen herzlich für Ihr Kommen und schließe diese Pressekonferenz.